Hast du mal zugeschaut bei irgendeinem Streit, also ein Streitgespräch, jetzt nicht wirklich mit Schlagen und alles mögliche, sondern zwei Leute, die streiten miteinander verbal. Und beide glauben aufrichtig, also beide Parteien sind davon überzeugt, dass sie tatsächlich Recht haben. Hast du mal zugeschaut bei so einem Gespräch? Sie wollen auch beide ihre Meinung durchsetzen und nicht, meinen sie, nur deswegen, weil sie besser, sie glauben, sie haben wirklich Recht. Und da ich Recht habe, da ich weise bin, höre ich nicht auf, bis ich meinen Weg jetzt irgendwie durchgekriegt habe, dass ich meinen Weg bekommen habe. Hast du sowas mal erlebt? Wie schaut das aus? Ich habe ein Bild gefunden im Internet, die sehr gut darstellt, was passiert, wenn solche Gespräche wie das ungefähr ausschaut. Denkt ihr, so ist ungefähr richtig? Oh Mann. Naja. Es ist nicht schön. Vielleicht nicht genau so heftig. Aber manchmal schon. Manchmal gibt es richtig Auseinandersetzungen. Ich glaube, wir müssen heute nicht viel darüber reden, wie das ist, wenn Menschen, die meinen, sie haben Recht, dann aufeinander stoßen und anfangen, miteinander darüber zu streiten. Aus diesem Grund, sie glauben, sie haben Recht. Sie sind die Weiseren, die sind die, die das Recht haben. Heute wollen wir aber erkennen, dass es sich nicht wirklich darum dreht, wer hat Recht in unserem Umgang miteinander. Wie wir miteinander umgehen, wird nicht davon bestimmt, wer hat Recht oder nicht. Es wird auch bestimmt von, was ist in meinem Herzen. Wie ich mit jemandem umgehe, wenn ich glaube, ich habe Recht, aber der glaubt nicht, wird davon bestimmt, wie mein Herz eigentlich, was für ein Herz ich für diesen Menschen habe. Und das ist, wo wir noch einmal uns konzentrieren wollen. Als erstes heute wollen wir ganz einfach merken, aus Vers 13, dass unser Weise sein und verständig sein, zeigt sich durch unsere Lebensweise. Wir können uns so leicht täuschen und glauben, dass wir berechtigt sind oder dass wir weise sind, mit jemandem zu streiten oder man könnte anders sagen, mit unseren Worten jemanden zu zerfetzen oder wie es auf diese deutsche Art und Weise so schön ist, die jemanden den Leviten lesen. Ich zeige dir jetzt, wie das wirklich ist. Und es ist wie ein Maschinengewehr. Und der Mann steht da oder die Frau steht da und hört zu und denkt, okay, alles klar, ich sag nichts. Hast nicht recht, aber trotzdem. Wir glauben, dass wir Recht haben. Wir können uns leicht täuschen und meinen, dass das in Ordnung ist, bloß weil wir Recht haben. Aber die Bibel sagt uns was ganz anderes. Es ist nicht, was du sagst, das zeigt, ob du weise bist, sondern wie du lebst, wie du sagst, was du sagst. Es wird durch deine Lebensweise gezeigt. Vers 13 sagt, wer ist weise und verständig unter euch? Natürlich, die erste Frage ist, was ist Weisheit? Und im jüdischen Gebrauch und Gedankengut befasst sich Weisheit mit praktischer und moralischer Einsicht. Das heißt, viel mehr als bloß Tatsachen und Fakten kennen. Sondern ich weiß, wie ich damit umgehe. Also ich habe eine praktische und moralische Einsicht oder Verständnis, wie man mit diesen Fakten, diese Wahrheiten umgehen soll. So, wer ist weise, der wird eben zuerst mal verstehen, was Weisheit ist. Verständig ist dann eben ein Experte. Jemanden, der wirklich etwas versteht. Und als Experte die Sache erklären kann, damit richtig umgehen kann, weil er einfach die Sache versteht. Vielleicht erkennst du das manchmal, wenn es um Computer geht. Ein Mensch, der einfach versteht, wie ein Computer funktioniert, normalerweise kann ein Problem mit dem Computer lösen. Ein Mensch, der nicht versteht, wie ein Computer funktioniert, schaut diesen Bildschirm an, schaut die Fehlermeldungen an und sagt, was mache ich jetzt? Wie meine jetzt 81-jährige Mutter einmal vor vielen Jahren gesagt hatte, als eine Fehlermeldung gekommen ist, wo es stand, ein illegales Befehl habt ihr jetzt gemacht? Meine Mutter sagte, was? Nein, ich wollte nichts Illegales machen. Sie dachte, sie hat gerade gegen das Gesetz verstoßen. Die Polizei ist gleich da. Wer versteht, wie etwas funktioniert, der ist dann jemand, der verständig ist. Jakobus stellt die Frage, wer ist weise und verständig unter euch? Es dreht sich hier um geistliche Themen. Es dreht sich hier um als Christen. Wer ist ein weiser und verständiger Christ? Wie wird das gezeigt? Jakobus sagt, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommen. Diese Weisheit, dieses Verstehen, wie man etwas praktisch verwendet, wird dann zu einem verändertes Leben führen. Ein vorbildliches Leben, das unter der Kontrolle des Herrn steht, zeigt Weisheit und Verständnis, verständig sein. Wir können sehr, sehr viel sagen, aber wie ihr wisst, Worte zählen fast gar nichts, wenn das Leben nicht dahinter steht. Es ist wie ein Mensch, der 300 Kilo wiegt und macht Werbung für ein Fitnessstudio. Der Mensch ist keine gute Werbung für dieses Fitnessstudio, weil sein Leben nicht dahinter steht. Und deswegen, wenn es jemanden gibt, der Fitnessstudio-Werbung macht, wie schaut der eigentlich aus? Eigentlich über unnatürlich fit. Also ein Mensch, der jetzt den ganzen Tag im Fitnessstudio verbringt und Muskeln hat, die man sonst nie kriegen kann. So, dein Leben muss dahinter stecken, auf jeden Fall. Was weise und verständig ist, ist erstens ein Leben, das man zuschauen kann. Deswegen kommt das Wort hier vor, zeigen. Das Wort zeigen ist wirklich, du kannst das sehen. Es ist wie ein Schild, du stellst dieses Schild da und sagst, schau das mal an. Das ist ein verständig und weises Leben. Du kannst dieses Leben beobachten. Und wenn du das Leben beobachtest, dann lernst du, merkst du, was dann eben weise ist. Und es ist seine Werke sind sanftmütig. Sanftmut ist nichts anderes als Kraft und Macht unter Kontrolle. Ein starker Mann kann ein Klavier, nicht diesen Klavier, aber einen richtigen Flügel, heben. Aber ein wirklich starker Mann kann den Flügel heben und dann auch ganz, ganz sanft zurück auf den Boden stellen. Hast du mal diese Gewichtsheber gesehen, die diese riesige Gewichte dann über ihren Kopf stoßen und dann stehen sie so da vor alle Leute? Warum ist es, dass diese Leute das gleiche Gewicht dann nicht ganz zart und sehr, sehr kontrolliert und mit sanften Kraft einfach da runterstellen wieder? Warum nicht? So stark sind sie nicht. Das können sie nicht. Sanftmütigkeit ist nicht schwach sein. Heute in unserer Gesellschaft, wenn du jetzt die Unterhaltungsmedien anschaust und diese Serien oder Filme oder was auch immer, was machen die starken Leute? Die starken Leute stehen da und sie lassen alle wirklich haben, was sie bekommen sollen. Rache und mit ihren Worten zerfetzen und so weiter. Und ja, die haben recht. Aber eigentlich ist das ein Zeichen der Schwäche. Das ist keine Zeichen der Stärke. Jemand, der stark ist, der wirklich Gottes Kraft hat als Christ, ist jemand, der sanftmütig sein kann. Und unser Vorbild ist natürlich Jesus Christus selbst. Wie wir letzte Woche gesehen haben, dass er, als er geschmäht wurde, nicht zurückgeschmäht hat. Vor zwei Wochen haben wir das angeschaut. Dass er nicht zurückgeschmäht hat. Er ist sogar bereit gewesen, für uns am Kreuz zu gehen und zu sterben. Sogar benachteiligt zu werden. Ausgenutzt zu werden. Warum? Weil er wusste, das ist der Wille Gottes. Und ich werde auferstehen nach drei Tagen. Es ist sein Willen für mich. Er war stark, obwohl er schwach sozusagen ausgeschaut hat für eine kurze Zeit. Ein Christ, der auch versteht, wer Gott ist, dass Gott allmächtig und souverän ist, der kann auch mit Gottes Kraft eine sanftmütige und weise, verständnisvolle Lebensweise haben in einer Welt, die voller Gewalt, voller ungutes Reden voller Probleme ist. Er muss sich nicht rühmen seiner Weisheit. Er muss sich nicht irgendwie groß machen, weil sein Leben das alles ganz natürlich zeigt. Und wie ihr wisst, wir reden hier nicht von Vollkommenheit, weil es dreht sich nicht um nie einen Fehler machen. Die Frage ist dann, wie geht ein weiser Mann mit seinen Fehlern um? Weisheit heißt nicht Perfektion. Weisheit heißt, ich gehe als schwacher, sündiger Mensch mit meinem Leben so um, dass Gott die Ehre bekommt. Und das sieht man, das merkt man, das kann man beobachten mit der Zeit. Leider, was wir aber merken, ist auch damals in der Gemeinde haben viele Geschwister ein ganz anderes Verhalten gehabt. Und Jakobus schreibt diese Christen an und sagt, schaut, wer ist wirklich weise und verständig? Das soll das durch seine Lebensweise zeigen, dass sanftmütig ist, dass die Kraft Gottes herzeigt und Vertrauen auf Gott. Aber Vers 14 sagt uns, bitteren Neid und Selbstsucht können auch in unser Herzen sein. Unser zweiter Punkt heute heißt, bitteren Neid und Selbstsucht entsprechen eine gottlose Denkweise, die das Gegenteil von weise und verständig ist. Es dreht sich hier um viel mehr als bloß ein falsches Verhalten. Es ist natürlich falsch, verbittert zu sein und selbstsüchtig zu sein. Aber wenn wir da nur so weit denken und sagen, okay, ich muss meine Verhaltensweise ändern, haben wir nicht weit genug gedacht. Haben wir nicht tief genug gedacht. Weil wir gerade gelesen haben in Jakobus 3, 1 bis 12, dass unsere Quelle, aus unserer Quelle entsteht unsere Lebensweise, unsere Worte, aus unserem Herzen. So die Frage ist, wenn ich voll bitterer Neid und Selbstsucht bin, ist in meinem Herzen etwas los? Und ich möchte heute Folgendes vorschlagen hier. Was da los ist, ist eine gottlose Denkweise. Ich betrachte meine Situation, meine Probleme und vernachlässige Gott. Schaue das Problem an, als ob Gott davon nichts wusste, als ob Gott die Kontrolle verloren hätte und als ob Gott mich nicht lieb hat. Und daher muss ich für mich selbst jetzt kämpfen. Muss die Sache in meiner Hand nehmen und ich muss schauen, dass ich bekomme, was ich will, was mein Recht ist. An und für sich ist das eine atheistische Art und Weise, mit dem Leben umzugehen, als ob Gott nicht da wäre. Und ich werde das dann selbst in der Hand nehmen. Das ist das Gegenteil von weise und verständig. Zuerst mal, was ist Neid? Wenn wir das Wort Neid oder bitteren Neid definieren, Neid ist eifersüchtig und verbittert, alles tun, um zu bekommen, was man will. So, es ist eine Art verbitterter, ich will etwas, ich habe nicht, was ich möchte und ich werde jetzt darum kämpfen, das zu bekommen. Irgendwas passt mir nicht. Ich bin sauer, bis sich die Sache geändert hat. Oder ich für alle anderen Menschen die Sache verdorben habe. Kennst du das? Jemanden kriegt nicht, was er will, und statt einfach das anzunehmen, macht er das Leben für alle anderen Menschen schwierig. Selbstsucht. Ambition, sich selbst groß zu machen. Das Wort könnte man mit einem anderen Wort, Zank oder Eigensucht oder Rechthaberei übersetzen. Und diese drei Worte werden eigentlich in die andere, also in Luther und Elberfelder und Zürcher Übersetzung verwendet. Und da merkst du, wie das griechische Wort ein Wort ist, das viel mehr beinhaltet als bloß Selbstsucht alleine. Es ist dieses Denken, dass ich habe Ambitionen, ich habe Recht, ich will, was ich will. Und ich werde auch darum kämpfen, bis ich bekomme, was ich will. Grundsätzlich bedeutet dieses Wort, dass man einen egoistischen Kampfgeist hat, die alles tut, um den Vorteil für sich selbst zu bekommen. Man glaubt, es steht sich zu, steht mir zu, dass ich bekomme, was ich will, und deswegen kämpfe ich dafür. Es ist das Gegenteil von Selbstverleugnung und Demut. Das ist ein Selbstsucht, ein, wie unser guter Freund Christoph Rüttger es manchmal sagt, ein Ego-Ichs-Muss. Mit Ich ganz groß in diesem Egoismus. Ego-Ichs-Muss. Alles dreht sich um mir und mich. Alles dreht sich um Nummer eins, Selbstsucht. So, wenn das, dieses bittere Neid und Selbstsucht oder Egoismus in meinem Leben vorhanden ist, das ist nicht gut. Er sagt hier, wenn das in eurem Herz, wenn ihr das in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Jakobus sagt, tut jetzt nicht, als ob das jetzt gut wäre, dass ihr recht habt. Ihr habt euer Standpunkt jetzt durchgesetzt und wunderbar, schau wie klug und weise ich bin. Jakobus sagt, nein, rühmt euch nicht, das ist schlecht. Und dann gibt er den Grund dafür. Was ist der Ursprung von Neid und Selbstsucht? Wo kommt das her? Gehören diese Eigenschaften in der christlichen Gemeinde? Vers 15 sagt uns, das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Au. Hast du das gehört? Hast du das gelesen, was der sagt? Diese Weisheit, oder wo man glaubt, jetzt richtig gehandelt zu haben in der gegebenen Situation. Diese Denkweise, dass das weise wäre, ist nicht von Gott. Aber es hat einen Ursprung. Es kommt schon von irgendwoher. Dieser Ursprung kommt von etwas, das hier steht, ist irdisch, seelisch, dämonisch. Irdisch kennen wir, das ist auf Erden hier, das hat mit Himmel nichts zu tun. Man könnte sagen, wir haben hier das Gegenteil von himmlisch, geistlich und göttlich. Ich hoffe, wir verstehen, das ist eigentlich dieses Wesen der Sünde, das in uns von unser Anfang an vorhanden ist. Der Grund, warum wir einen Erlöser brauchen, weil wir Sünder sind, nicht nur weil wir sündigen. Das ist ein großer Unterschied. Wenn jemand nur einzelne Sünde anschaut und sagt, ja, das war falsch, aber alles andere war gut, dann hat man unser Wesen nicht verstanden. Das Problem ist, dass in unser Wesen steckt diese Sünde, diese Gottlosigkeit. Und das musst du musst nur Kinder beobachten. Du musst nur deine Kinder oder andere Kinder beobachten. Du bist sicher auch mal bei Billa unterwegs gewesen oder Merkur oder Spar oder irgendwo. Und kleines Söhnchen hier oder Töchterchen wollte ein Milka-Schokoladeriegel. Und Mama hat Nein gesagt. Und was macht Söhnchen, um seinen Weg zu bekommen? Mit Sanftmütigkeit und mit Weisheit schaute seine Mama ins Gesicht und sagt, Mama, du hast recht, das wäre zu viel Zucker für mich, das wäre ungesund. Und da du das sagst, das ist nicht das Beste für mich, bin ich bereit, einfach zu folgen. Oder? Das macht das zweijährige Kind, das dreijährige Kind, oder? Was macht das Kind? Das Kind führt sich so auf, als ob jetzt gerade er bald sterben wird. Der kriegt sein Milka-Regal nicht. Und wie heißt das? Milka-Riegel, nicht Regal, das wäre noch größer. Er kriegt das nicht. Das wäre was Cooles anzuschauen, oder? Er schaut das an und aus seinem Herzen entsteht das Gegenteil von eben himmlisch, geistlich und göttliche Reaktion darauf, sondern aus seinem Herzen, aus seiner sündhaften, seelische, irdische, dämonische. Er ist jetzt nicht besessen und macht das, aber das ist der Ursprung. Reagiert er darauf mit einem Kampf. Und die arme Mutter muss entweder nachgeben, was nicht gut wäre, weil dann kommt das jedes Mal so vor, oder sie muss das irgendwie korrigieren oder aushalten, bis er irgendwann mal aufhört. Und eine Mutter wird dann natürlich auch in Erziehungsmaßnahmen ergreifen, um das Kind zu helfen, um das Kind zu versteht, das ist falsch, das geht so nicht. Das ist nicht, wie es sein soll. Wir müssen verstehen, dass in unser Herzen steckt diese irdische, seelische, gottlose, sündhafte Realität. Wo kommt das eigentlich her? Wir wollen zwei Stellen heute kurz anschauen. Ich möchte Folgendes vorschlagen. Wir wissen, dass das Böse nicht von Gott kommt, weil Gott nicht böse ist. Gott ist heilig. Er ist gut. Vollkommen gut. Aber in Gottes Weisheit hat er Wesen geschaffen, die in der Lage waren, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Ich kann das nicht erklären, aber es ist einfach so. Der Ursprung, das was böse ist und das was sündig ist, ist unser Gegner Satan selbst. Heute wird Satan, der Teufel, verharmlost und eigentlich gespottet. Und das mag er sehr. Er ist froh, wenn Leute glauben, dass er gar nicht existiert. Und wenn er denkt, dass er eine märchenhafte Figur ist, das nur in biblischen Geschichten vorkommt, aber nicht wirklich echt ist. Das kleine rote Gesicht und Hörnchen und ein Schwanz mit schaut wie ein Speer aus. Als ob er harmlos wäre und nicht existiert. Aber Tatsache ist, es gibt einen Teufel. Es gibt Satan. Die Bibel spricht nicht extrem viel über ihn, aber genug, damit wir wissen, wer er ist, was seine Ziele sind und warum es in dieser Welt Böses gibt. Und auch, damit wir verstehen, es wird eines Tages ein Ende geben zu allem, was böse ist. Dass Satan besiegt wurde, als Jesus Christus auferstanden ist. Satan hat keine Macht über Jesus. Satan ist unser Feind. Aber schau mal, wie Satan geworden ist. Er fing an als ein wichtiger Engel. Jesaja Kapitel 14 und wir fangen mit Vers 12 an. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt. Es gibt hier theologische Diskussionen, ob diese Stelle direkt über Satan ist oder über einen irdischen Machthaber, der Satan ähnlich gehandelt hat. So oder so, wir sehen hier eine Beschreibung, eine satanische Denkweise. Und in Hesekiel 28 ist es eindeutig klar, dass es hier um unser Widersacher Satan dreht. Hesekiel 28, Vers 13. Weil hier, dieses Wesen war sogar im Garten Eden vorhanden. Vers 13. In Eden, im Garten Gottes, warst du. Wer war das jetzt? Wenn man jetzt 1. Mose 3 liest, das ist die Schlange. Und auch heute wird das sehr oft lächerlich gemacht von Ungläubigen, als ob diese Geschichte ein totales Blödsinn ist. Aber du findest durch die Bibel hindurch Beweise dafür, dass diese Geschichte Tatsache ist, eine historische Tatsache. Dass Satan damals in dieser Art und Weise die Menschheit verführt hat. In Eden, im Garten Gottes, warst du. Und jetzt, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt. Mit Sardes, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Ein fabelhaftes und absolut herrliches Bild, das wir nicht hundertprozentig verstehen, aber wo Gott uns einen Einblick gibt im Wesen Satans. Und was wir hier sehen ist, er war am Anfang ein schützender, abdeckender Cherub, gesalbt. Und sein Körper, sein Wesen bestand aus edelsteinähnlicher Substanz. Wenn du daran denkst, dass er abdeckend gewirkt hat und über diese Herrlichkeit Gottes war, also stand oder wie das auch immer war, abgedeckt hat und diese Herrlichkeit dann strahlt durch solche Edelsteine, was für ein herrlicher Anblick das war. Das heißt, Satan war erschaffen, um Gottes Herrlichkeit zu schützen sozusagen und dass seine Herrlichkeit gesehen wird. Interessant auch ist, diese zwei Worte, Tamburine und Flöten, er war ein musikalisches Wesen. Wisst ihr, wer sich mit Musik gut auskennt und wer weiß, wie man Musik ausnützen kann, um seine Zwecke zu erreichen? Der selbst als musikalisches Wesen geschaffen wurde. Satan ist nicht dumm. Er weiß, was er nützen kann, um seine Zwecke zu erreichen. So war er wunderbar, aber schau, Vers 15. Du warst vollkommen in deiner Wegen, vom Tag deiner Erschaffung an. Gott hat ihn vollkommen geschaffen, ohne Sünde. Bis Sünde in dir gefunden wurde. Du, durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Wir sehen hier, wie Satan stolz wurde, wie Satan seine Schönheit angeschaut hat, wie er dann sagte, ich brauche Gott nicht, ich werde mich selbst erheben, ich werde so sein wie der Allerhöchsten, wie es in Jesaja 14 steht, und ich werde selbst Gott werden. Er machte sich selbst zu einem Gott. Ich möchte hier Folgendes vorschlagen. Was wir gerade gelesen haben, ist Neid und Egoismus. Neid, Gott, du bist Gott, aber ich will Gott sein. Ich will Gott meines eigenen Lebens sein. Ich will bestimmen für mein Leben, was richtig und falsch ist. Ich will Gott sein, nicht du. Neidisch. Ich will was, das jemand anders hat. Ich bin nicht bereit zuzulassen, dass er was hat, das ich nicht habe. Ich möchte mein eigenen Gott sein. Selbstsucht oder kämpferische Eigennutz. Ich werde das machen mit Gewalt. Ich werde anderen beeinflussen, kämpfen, tun, was ich will. Egoismus und Selbstsucht. Diese Eigenschaften sind satanische Eigenschaften. Jetzt in dieser Welt sind alle Menschen, die so sind, besessen. Haben sie einen Teufel in ihrem Herzen? Ich hoffe nicht. Weil er spricht in Jakobus Christen an und sagt, warum habt ihr bitteren Neid und Selbstsucht? Können Christen besessen sein? Nein, der Heilige Geist im Herzen ist, der schützt uns von solchen absoluten Katastrophen. Aber was wir zugeben müssen ist, dass bittere Neid, Selbstsucht, alle diese sündhaften Eigenschaften haben ihren Ursprung in Satan selbst. Und Menschen, die so handeln, handeln Satan ähnlich. Paulus sagte in 2. Korinther 4, Vers 4, dass Satan ist der Gott dieser Welt. Was er damit meint, ist nicht, dass Satan Gott wirklich ersetzt hat. Nein, er meint, dass die Menschen dieser Welt, die Gott nicht anbeten, sie beten Satan als ihren Gott an. Sie folgen seiner Handlungsweise und nicht die göttliche. Das heißt, sie gehen in seinem Fußstapfen statt in Fußstapfen Jesu. Und das ist, was die Erlösung verändert. Unser Herz ist tot in Sünden. Unsere Herzen sind nicht fähig, Gott zu loben und zu preisen in Ehrlichkeit, weil wir sündig sind. Aber Jesus reinigt unser Herzen. Jesus gibt uns neues Leben. Jesus gibt uns den Heiligen Geist und gibt uns die Kraft, dann unser sündhafter Ich zu verleugnen und Jesus Christus als unser Herr nachzugehen mit Freuden. Nicht aus Zwang. Großer Unterschied. Weil er uns verändert, weil er die Quelle verändert, wollen wir so sein wie unser Herr. Wir wollen nicht so sein wie Satan selbst. Was passiert dann in einer Welt, wo die Mehrheit der Menschheit Gott, den wahren Gott, verleugnen und die Lügen Satans folgen, sich Satans Denkweise, Handelsweise unterwerfen, wo die ganze Medien, wie wir gerade schon gesagt haben, Unterhaltung dreht sich um Rache und irgendwelche sündhafte Vorgangsweisen und Erlebnisse und wie man damit umgeht, wo die Welt voll Schmutz und Sünde ist. Was ist dann eigentlich die Auswirkung davon? Die Auswirkung, wie es in unserer Stelle in Jakobusbrief steht, ist ganz eindeutig. Unordnung. Und wir reden hier jetzt nicht von der Unordnung, die ihr vielleicht jetzt in euren Kinderzimmern finden könnt. Das ist auch natürlich Unordnung. Und wenn euer Kinderzimmer alle ganz toll geordnet sind, das ist eine hervorragende Leistung. Aber es ist eine andere Art Unordnung. Das ist eine menschliche beziehungsweise miteinander, untereinander Unordnung, wo Menschen ständig aneinander geraten und Streit statt miteinander. Das ist das Gegenteil von Harmonie und von einer Einstimmigkeit und das Wesen eines Streites und eine Unordnung. Und jede böse Tat. Ihr könnt gerne lachen, aber wenn man das Bild anschaut, der eine haut den anderen auf den Kopf. Und das Traurige ist, Satan hat es geschafft, diese Lüge zu verkaufen, dass es keinen Gott gibt, weil es so viel Böses in dieser Welt gibt. Wie oft hast du das gehört? Wenn es Gott gäbe, dann wieso gibt es so viel Böses in dieser Welt? Weil wenn es Gott gibt und er ist allmächtig und gut, dann würde er sofort alles, was böse ist, aus der Welt schaffen. Wisst ihr, Jesus ist die Lösung. Gott hat den Weg aus dieser sündhaften Verhalten schon gegeben. Es hat ihm seinen eigenen Sohn gekostet. Jesus starb und ist auferstanden, damit wir erlöst werden können von dieser Unordnung und von dieser jeden bösen Tat. Die Frage ist nicht, warum verhindert Gott das nicht? Die Frage ist, Mensch, warum bist du nicht bereit, dich Gott zu unterordnen? Warum bist du nicht bereit, Buße zu tun? Warum bist du nicht bereit, Gottes Wort zu glauben? Warum bist du nicht bereit, gereinigt zu werden von deinen Sünden? Und die Antwort darauf ist, weil ich es nicht, was? Ich will es nicht, oder ich verstehe es nicht, oder ich möchte es nicht. Aber es ist nicht, weil Gott der Ursprung davon ist. Gott ist nicht der Schuldige. Es steckt in uns. Wir sind diejenigen, die ihn ablehnen, nicht er uns. Er hat die Lösung gegeben. Kämpfe, Kriege, Scheidungen, Klagen und. Woher kommen das Ganze? Von einer gottlosen, satanähnlichen Denk- und Handelsweise, die Menschen haben. So gehen wir dann zurück zu Jakobusbrief und wir stellen uns die Frage, wenn das eigentlich eine irdische und seelische und dämonische Handelsweise ist und Unordnung und jede böse Tat hervorbringt, was ist die Lösung? Manche würden sagen, es gibt keine Lösung, weil wir sind Tiere. Und wir als Tiere handeln einfach so. Ein paar Bilder hier von unser Hündchen, als wir aufgewachsen sind, Toni und ich. Unsere kleine Mitzi. Hier siehst du unser Mitzi ganz schmutzig und dann die Hände, da sind Tonys Hände übrigens. Und da wird sie dann getrocknet und jetzt ist sie schön und sauber. Das Äußerliche ist schön und sauber und sie riecht gut, stinkt nicht mehr. sie ist auch glücklich, weil sie schön gerade ein Bad gekriegt hat. Aber du könntest sofort, direkt nachdem sie diesen Bad gekriegt hat, ihr ein Leckerbissen geben und dann auf einmal gibt es wieder Kämpfe. Wieso? Du darfst nicht mal annähernd in ihre Nähe sein, wenn sie ein Leckerbisschen hat, weil sonst wird sie dann wirklich ungut. Dann wird's schlimm. Meins. Lass mich in Ruhe. Wieso ist das? Na, weil sie ein Tier ist. Sie schützt das, was ihr gehört. Und manche würden heute sagen, ja, diese Handelsweise, warum ist Krieg und warum ist alle diese schlimme Dinge gibt, ist, weil wir an und für sich Tiere sind und Tiere handeln halt so und wir müssen uns besser ausbilden. Wir brauchen mehr Schulungen und besser verstehen und so weiter. Aber das stimmt ja gar nicht. Die Bibel hat eine ganz, ganz andere Erklärung. Wie wir schon gesagt haben, du und ich sind keine Tiere. Wir sind Menschen, die Gott nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Wir sind in der Lage, logisch zu denken. Wir haben ein Gewissen. Wir können uns sogar gegen unsere Instinkte und gegen unsere Gefühle entscheiden. Tiere folgen ihre Instinkte, folgen ihre Gefühle. Sie sind vorprogrammiert. Man kann sie trainieren, aber nicht moralisch trainieren. Du hast noch nie einen Löwe gesehen, der gelernt hat, nachdem er seine Beute umgebracht hat, ein schlechtes Gewissen darüber zu haben. Es funktioniert einfach so nicht. Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und daher, dieses Teil, das die Sünde in uns zerstört hat, das Evangelium, kann das wiederherstellen. Damit wir aus dem Gewissen Gott nachfolgen, aus Liebe uns Gott unterordnen, Jesus folgen und ihn verherrlichen. Weil Gott uns dazu fähig gemacht hat. Und das Evangelium uns das in uns ermöglicht. So, wie schaut das aus, wenn Gott uns durch Jesus Christus neu gestaltet hat? Das ist jetzt nicht bloß eine äußerliche Verhaltensänderung. So weit, das ist es nicht. Es ist erstens etwas, das aus einem reinen Herzen entsteht. Wenn du jetzt Jakobusbrief anschaust, Vers 17 sagt, die Weisheit von oben, okay, die Lebensweise, die von oben kommt und nicht von Satan, nicht von ihr Erden, nicht von unsere sündhafte Seele, das ist erstens rein. Rein ist rein. Okay? Frei von Sünde. Und wie schaffst du das? Und wir sehen hier, du und ich schaffen das nicht. Das ist ein Hinweis darauf, dass diese Reinheit etwas ist, das uns zugeschrieben wird, dass es uns geschenkt wird. Das ist das Evangelium. Die Gerechtigkeit Jesu wird den Gläubigen geschenkt. Er steht in der Gerechtigkeit Jesu, in der Reinheit Jesu. Er zieht sein Kleid an. Und seine Flecken sind durch dieses neue Geburt, durch dieses Anziehen des Gerechtigkeit des Herrn abgedeckt. Nicht mehr zu sehen. Völlig abgedeckt. Das ist eine Reinheit, das im innersten Herzen vorkommt. Das ist das neue Leben, was Jesus sagte, die neue Geburt. Wie Paulus sagt, von neuem wiedergeboren werden. Eine geistliche Handlung, das unser innerliches Herzen verändert. Das ist der Grund, warum vor der Zeit, wo man neu geboren wird und an Jesus glaubt, man gewisse Sünden begehen konnte ohne Problem. Man hat gar kein schlechtes Gewissen darüber gehabt. Und dann glaubt man an Jesus und hat ein neues Leben. Und auf einmal tut man das, was man vorher getan hat, das sündig war, und man hat ein schlechtes Gewissen. Warum? Weil der Geist Gottes uns überführt, jetzt inwohnend ist und in uns wirkt. Und je mehr wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, desto mehr verstehen wir, was Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ist, und desto mehr können wir uns unser Leben auch mit Freude nach Gottes Gerechtigkeit richten. Und der Geist Gottes gibt uns die Frucht des Geistes. Freude, Friede, Langmütigkeit, alle diese wunderbaren innerlichen Eigenschaften. So, es ist erstens rein. Bist du in Christus rein heute? Kannst du sagen, ohne irgendeinen Zweifel in deinem Herzen, kannst du sagen, Jesus hat mich gereinigt. Ich verlasse mich auf ihn. Würde ich heute sterben, würde ich heute vor Gott stehen, dann würde er mich ohne weiteres annehmen als sein Kind, weil ich in Jesus Christus bin. Kannst du das mit einem vollen, guten Gewissen sagen, ohne irgendwelche Zweifel? Wenn die Antwort darauf ist ja, dann weißt du, dass der Geist Gottes mit deinem Geist bezeugt, dass du ein Kind Gottes bist, was in Römer 8 steht. Wenn in deinem Herzen ein, ich hoffe, ich bin mir nicht sicher, ich möchte, aber ich weiß es nicht, das ist dann ein Zeichen, dass du dich im Wort Gottes noch mehr beschäftigen sollst und Gott weiter bitten solltest, Herr, zeig mir, wie ich das wissen kann und dass du dich auf Jesus alleine stützt. Nimm das Geschenk einfach an und glaube daran, damit Jesus das in deinem Herzen auch tut. Bete, dass Gott dir dieses Verständnis gibt. Rein sein. Und wenn du rein bist, dann wird das Auswirkungen haben um diese Weisheit. Erstens, friedfertig. Das Gegenteil von streitsüchtig. Keine Interesse an Spannungen, Kämpfe und Streit. Nicht streitsüchtig, muss sich nicht sofort verteidigen, wenn Vorwürfe kommen. Muss nichts beweisen. So oft ist es, dass wir streiten, weil wir selbst nicht in unser, wer wir sind, sicher sind im Herrn. Und glauben, ich muss mich selbst verteidigen. Wer friedfertig ist, versteht, ich muss nichts beweisen. Ich verlasse mich auf dem Herrn. Er ist für mich die Freude und meine Anerkennung und Annahme finde ich in ihm. Friedfertig. Gütig. Das Gegenteil von jemandem, der schwer und grantig und böse ist. Gütig. Ein Mensch, den du gerne begegnest, weil du weißt, er wird in einer gütigen Art und Weise mit dir umgehen. Er ist vom Herzen her gütig, freundlich, nicht böse und wird irgendwas tun, das unangenehm ist. Lässt sich etwas sagen. Oh. Lässt sich etwas sagen. Ja. Weißt du, wer sich nicht etwas sagen lässt, ist derjenige, der meint, ich habe die Weisheit, wie heißt dieser Spruch, Weisheit mit Löffeln gefressen oder so. Also ich bin, niemand weiß mehr als ich. Und daher muss ich nichts anhören und zuhören. Ich muss gar nichts zuhören. Du kannst mir nicht sagen, dass ich nicht schon weiß. Wer so denkt, ist natürlich extrem arrogant. Wer weise ist, versteht, ich werde nie alles wissen und ich kann von anderen Menschen auch was erleben und erfahren und ich möchte zuhören. Man kann mit solchen Menschen reden. Sie hören auch wirklich zu und wollen verstehen. Das heißt nicht sofort, dass sie gleich denken. Die müssen das nicht. Vielleicht ist das, was die gerade hören, auch falsch. Aber sie sind bereit zuzuhören und das zu überlegen. Weisheit kann zuhören und begreifen, warum jemand anders denkt. Lässt sich etwas sagen. Da tun wir uns oft schwer. Aber das ist, was Gott in unserem Herzen bewirkt. Weil der Wunsch ist, ich möchte Frieden haben. Ich möchte, dass Harmonie herrscht. Ich möchte nicht, dass Streit und Zank vorhanden ist. Voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Ah, schön. Barmherzigkeit. Ich gebe dir nicht, was du verdient hast, die Strafe. Ich halte mich zurück. Barmherzigkeit ist, wie Gott mit uns umgeht. Und wer verstanden hat, dass wir Barmherzigkeit bekommen haben, der kann auch und will auch andere Menschen Barmherzigkeit zeigen. Unparteiisch. Es dreht sich nicht, wer du bist, wie viel Geld du hast, wie schön du ausschaust, wie gut du irgendwas kannst. Du bist, alle werden gleich behandelt. Fair, gleich und gerecht vor Gott behandelt. Frei von Heuchelei. Ehrlich, keine Intrigen. Wow. Würdest du gerne so eine Welt haben, wo alle Menschen so handeln? Wo alle Menschen so eine himmlische Weisheit haben? Wäre das nicht schön? Absolut. Wo fängt's an? Vielleicht sollen wir es ein bisschen kleiner machen. Würdest du nicht gerne eine Familie haben, wo so viel himmlische Weisheit vorhanden ist? Würdest du nicht gerne eine Ehe haben? Würdest du nicht gerne im Umgang mit deinen Kindern so eine Harmonie haben? Würdest du nicht gerne eine Gemeinde haben? Liebe Geschwister, deswegen spricht Jakobus das an. Gott hat uns den Auftrag gegeben, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Wir sind ein Teil seiner Gemeinde. Wir sind eine örtliche Versammlung seiner weltweiten Gemeinde, Gläubigen. Und in dieser örtlichen Versammlung, in diese zwischenmenschlichen Beziehungen, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander umgehen, Menschen, die Jesus nicht kennen, sollten in diese Gemeinde hineinkommen können und merken, wow, da herrscht ein ganz anderer Geist. Da herrscht diese Art Weisheit, eine Liebe, eine Gnade, eine Barmherzigkeit, eine Ehrlichkeit. Wisst ihr, und das ist, was Gott auch tut, wenn wir unser Herzen verändern lassen. Wenn wir bereit sind, sein Wort zu folgen und Jesus zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Und die Auswirkungen dann dieser himmlischen Weisheit ist Gerechtigkeit und Frieden. Es ist nicht kompliziert. Das Problem ist unser Herz. Das Problem ist, was in uns steckt. Und liebe Geschwister, es gibt nur eine Möglichkeit, um dieses Problem zu besiegen. Unser Ich muss sterben. Ich meine jetzt nicht Selbstmord, okay? Bitte denkt mir, ich rede nicht von körperlich, äußerlich. Ich meine geistlich. Wir müssen sozusagen vor Jesus Christus kapitulieren und sagen, Herr Jesus, du bist Gott. Du bist der Retter. Ich kapituliere vor dir. Du darfst mein Leben leiten und lenken. Du bist meine Errettung. Du bist meine Hilfe. Du bist mein Alles. Nimm mein Leben. Ich möchte dein Nachfolger sein. Ich verlasse mich auf dich alleine und nicht mehr auf mich selbst. Wenn wir so sterben und Jesus unser Alles wird, dann entsteht das, was Jesus gesagt hat, wo Jesus selbst sagte, wer sein Leben gewinnt, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, der hat es eigentlich zum ersten Mal gewonnen. Eine ewige, bedeutendes Leben. Unser Fazit heute, nur Jesus ist in der Lage, verbitterte und selbstsüchtige Menschen in friedfertige, Güte und reine Menschen zu verwandeln. Nur Jesus kann das. Und er tut das. Und liebe Geschwister, wenn du gerade was ganz, ganz Schlimmes erlebt hast und du tust dich schwer und stellst dir die Frage, Herr, wie kann ich so ein Herz haben? Geh im Gebet vor dem Herrn und bitte ihm einfach dafür. Nimm dir Zeit im Wort Gottes. Er wird deine Denkweise verändern. Er wird dein Herz verändern. Und du wirst mit der Zeit, genau wie wenn man in der Sonne geht und länger in der Sonne ist, auf einmal schaut man die Hautfarbe an und es ist dunkler geworden. Hat sich verändert. Und wenn es nur schrittweise passiert ist, hast du es vielleicht gar nicht gemerkt. Jesus verändert uns Schritt für Schritt, wenn wir diesen Weg mit ihm gehen und seine Ziele vor Augen haben. Aber wenn du ihn gar nicht kennst, dann ist das der Anfangspunkt. Dass man bereit ist, Jesus in aller Dankbarkeit und Demut, in Liebe, auf ihn zu verlassen, ihm unser alles anzuvertrauen. Das ist, was Glauben ist. Eine Erwartung, dass Jesus tun wird, was er versprochen hat. Amen. Hast du eine himmlische oder man könnte sagen, eine höllische Weisheit? Möge der Herr uns Gnade geben, nicht Christen im Namen allein zu sein, sondern Christen im Herzen zu sein, die die Weisheit von oben schildern. Vater, wir danken dir für deine große Gnade und diese Möglichkeit, in deinem Wort hineinzuschauen.